D-Radio Wissen. Update.
Es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können.
Und so ging Schlecker 2012 pleite. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart glaubt Maike Schlecker und ihrer Familie aber nicht, dass wirklich kein Geld mehr da war. Deswegen stehen die Schleckers ab heute vor Gericht. Das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wirft Anton Schlecker vor, dass ihm schon relativ früh klar war, dass das Unternehmen pleite gehen würde und er bis zur Insolvenz 2012 20 Millionen Euro beiseite schaffte, um das Geld vor den Gläubigern zu retten.
Es wurde eine private Reise der beiden Kinder, der Mitangeklagten, finanziert. Es erfolgten auch schenkungsweise Geldzuwendungen für Handwerkerleistungen im Zusammenhang mit dem Bau einer Eigentumswohnung, der Eigentumswohnung von Lars Schlecker in Berlin.
Schleckers Frau Christa und die Kinder Maike und Lars sollen beim Betrug geholfen haben. Deswegen sind auch sie mit angeklagt. Schleckers Anwalt hat die Vorwürfe vor Gericht heute schriftlich zurückgewiesen. Für Außenstehende kam die Insolvenz überraschend. Dabei ging es dem Unternehmen schon länger schlecht. Seit Anfang der 2000er kauften immer mehr Leute in den kundenfreundlicheren und moderneren Läden von DM, Rossmann oder Müller ein. Schlecker expandierte trotzdem in der Zeit, machte neue Filialen auf und damit mehr Umsatz. So konnte er die Verluste zuerst überdecken. Irgendwann merkten aber auch Mitarbeiter, dass es Probleme gab.
2008, 2009 konnte man wirklich spüren, dass kein Geld mehr da ist, um größere Investitionen stemmen zu können.
Nicht mal genug Geld, um die bestellte Ware zu bezahlen. Oft blieben Regale einfach leer. Die Beschäftigten arbeiteten für niedrige Löhne. Um Personal einzusparen, gab es oft nur eine Mitarbeiterin pro Filiale, was Überfälle leichter machte und den Gang zum Klo fast unmöglich. Ein riesiger Fehler war aus Sicht von Kritikern aber, dass die fast 25.000 Jobs vom unternehmerischen Geschick eines einzigen Menschen abhingen, Anton Schlecker. Er war der alleinige Chef des Unternehmens, ein Kontrollgremium gab es nicht. Der Wirtschaftswissenschaftler Roland Alter wirft Anton Schlecker komplettes Versagen vor.
Im Vergleich zu anderen Unternehmen, insbesondere auch der Branche, müssen wir sagen, ja, hier ist doch im Grunde ein weitgehendes Versagen, sowohl was die harten Faktoren angeht, also Unternehmensstrategie, bis hin zu den weichen Faktoren, Unternehmenskultur, ist festzustellen.
Für die Angestellten hatte dieses Versagen schwere Folgen. Alle verloren quasi von heute auf morgen ihre Jobs. Pläne für eine Transfergesellschaft scheiterten an der Bundesregierung und mehreren Landesregierungen. Noch anderthalb Jahre später hatten zwei Drittel der ehemaligen Beschäftigten, meistens Frauen um die 50, keinen Job. Wie es heute aussieht, darüber gibt's keine Statistik mehr. Zum Prozessauftakt kam heute auch die ehemalige Schlecker-Betriebsratschefin Christel Hoffmann. Für sie geht es vor allem um Gerechtigkeit.
Die Wahrheit muss auf den Tisch, damit man versuchen kann, Abstand zu kriegen. Ich denke mal, vergessen kann man das nicht, was 25.000 Menschen passiert ist. Und deshalb werde ich die Familie Schlecker aus dieser Verantwortung nicht entlassen.
Das Verfahren in Stuttgart läuft noch mindestens bis Herbst. Interessanter für die ehemaligen Mitarbeiter ist aber wohl das Insolvenzverfahren, das auch nach 5 Jahren noch nicht abgeschlossen ist. Da geht es um die 335 Millionen Euro, die Gläubiger noch von Schlecker fordern. Und dazu zählen auch ausstehende Gehälter und Urlaubsansprüche der Mitarbeiter.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Schlecker-Prozess wird auch im Netz diskutiert. Alex Nonsens hat bei Facebook kein Verständnis für den Prozess. Warum ist es strafbar, wenn ein Firmeneigentümer seine Firma pleite gehen lässt und das Firmenvermögen, was auch ihm gehört, herauszieht? Sicher ist es schade für die Angestellten gewesen, aber es ist doch immer noch seine Entscheidung, oder täusche ich mich da? Ferdinand Heilig sieht das anders. Ich hoffe, dass diese Familie, die tausende Mitarbeiter ruiniert hat, ihre gerechte Strafe bekommt. Was die getrieben haben, ist menschenverachtend und asozial. Ignoranza H. kommentiert bei Zeit.de, dass man mal Fehler machen kann, ist absolut legitim. Aber wissentlich zur eigenen Altersabsicherung bzw. Lebensversorgung der Kinder Millionen an Gläubigern vorbeischaufeln, ist ein Unding. Und User Naturliebe meint, hoffentlich endet das Verfahren nicht mit einem Vergleich, sondern mit der lückenlosen Aufklärung der Machenschaften der Familie Schlecker.
Was sonst noch wichtig war?
Solche deplatzierten Äußerungen kann man ernsthaft eigentlich gar nicht kommentieren.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat trotzdem deutlich Stellung bezogen zu den Nazi-Vergleichen, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende gezogen hatte. Dadurch würden die Opfer des Nationalsozialismus verharmlost, sagte Merkel. Erdogan hatte von Nazi-Methoden gesprochen, weil mehrere Kommunen die Auftritte türkischer Minister in Deutschland abgesagt hatten. Das Auswärtige Amt hat mehreren AfD-Landesverbänden vorgeworfen, Fake News zu verbreiten. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Hintergrund sind mehrere Tweets und Facebook-Einträge vom Wochenende. Darin hatte die AfD verbreitet, seit dem 1. März gelte eine Reisewarnung für Schweden. Weiter war dort zu lesen, dass die Medien auch darüber nicht berichteten. Das Auswärtige Amt hat heute auf Facebook und Twitter gepostet, dass es keine aktuelle Reisewarnung für Schweden ausgesprochen hat. Letzten Monat hatte US-Präsident Donald Trump mit Äußerungen zur angeblichen Sicherheitslage in Schweden schon für Irritationen gesorgt. Peugeot Citroën hat seine Pläne für Opel genauer vorgestellt. Opel soll demnach als Marke erhalten bleiben und seine Sanierung selbst gestalten. Bis nächstes Jahr sind die Arbeitsplätze der 19.000 deutschen Mitarbeiter vertraglich gesichert, aber eine dauerhafte Standortgarantie gibt Peugeot-Chef Carlos Tavares nicht.
Es ist nur fair festzustellen, dass wir, seit ich bei PSA übernommen habe, keine Produktionsstätten zugemacht haben. Warum? Weil wir daran glauben, dass das Wichtigste ist, in die Kraft der Mitarbeiter zu vertrauen. Und wenn du dieser Kraft vertraust, liefern sie dir Ideen und Lösungen, auf die du nie kämest.
Heißt im Klartext, Opel muss sich selbst ins Zeug legen, um die Arbeitsplätze zu retten. Und dazu jedes Jahr 1,7 Milliarden Euro einsparen. Bis 2020 soll das Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreiben. Peugeot Citroën kauft Opel und die britische Schwester Vauxhall für 1,3 Milliarden Euro von dem amerikanischen Autokonzern GM. Die Bundesregierung und die drei Bundesländer mit Opel-Standorten sind zufrieden mit dem Übernahmedeal. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, es sei gut, dass es Zusagen von Peugeot Citroën gebe, die bestehenden Verträge über Standorte, Beschäftigung und Investitionen zu erhalten. Der Opel-Betriebsrat will seine Zustimmung zum Verkauf von einem Zukunftsplan abhängig machen. Die SPD hatte ja schon Korrekturen an der Agenda 2010 angekündigt. Jetzt hat die Sozialpolitikerin Andrea Nahles vorgestellt, was genau geplant ist, falls die SPD die Bundestagswahl gewinnt.
Wenn du arbeitslos wirst, dann musst du dich ganz schwer auf die Hinterbeine setzen und gucken, wie du Arbeit kriegst. Und dann bieten wir nach 3 Monaten eine Qualifizierung an. Und zwar nicht mehr wie heute eine Kannleistung, sondern wir machen daraus einen Rechtsanspruch.
Dafür soll mit Q wie Qualifizierung ein extra Arbeitslosengeld eingeführt werden. Die Zeit einer Qualifizierungsmaßnahme soll dann nicht auf den Bezug vom normalen Arbeitslosengeld angerechnet werden. Das heißt, Arbeitslose würden nicht schon nach 1 oder 2 Jahren in Hartz IV abrutschen, sondern möglicherweise erst nach 4 Jahren. Gewerkschaften loben die Pläne, Arbeitgeber und die Unionsparteien kritisieren sie als schädlich für die deutsche Wirtschaft. US-Präsident Donald Trump hat ein neues Dekret unterschrieben, um Menschen aus bestimmten muslimischen Ländern zu verbieten, in die USA einzureisen. Seinen ersten Erlass dazu hatten mehrere amerikanische Gerichte gekippt. Trump hatte darin unter anderem einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus dem Irak, Libyen und anderen muslimisch geprägten Staaten angeordnet und das mit Terrorgefahr begründet. National und international war der US-Präsident dafür scharf kritisiert worden. Vom neuen Dekret sind Iraker diesmal ausgenommen, genauso wie Menschen, die schon ein Visum für die USA haben.
Und sonst in der Welt?
Die Ukraine und Russland werfen sich im Konflikt im Osten der Ukraine gegenseitig Terrorismus vor. Die ukrainische Regierung ist damit sogar vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gezogen. Der Prozess hat heute begonnen. Nach Aussage der stellvertretenden ukrainischen Außenministerin soll Russland pro-russische Rebellen im Osten der Ukraine mit Geld und Waffen unterstützt haben. Kiew gibt Russland außerdem Mitschuld am Abschuss des Passagierflugs MH17 im Juli 2014 und damit am Tod von 298 Menschen an Bord. Nach dem Bericht niederländischer Sonderermittler war das Flugzeug mit einer russischen Rakete über der Ostukraine abgeschossen worden. Russland bestreitet die Vorwürfe. Wann es ein Urteil in dem Prozess geben wird, ist unklar. Die Yasser-Arafat-Straße passt Benjamin Netanyahu nicht. Der israelische Ministerpräsident hat angekündigt, dass er den Namen der Straße verbieten will. Sie ist nach dem verstorbenen Palästinenserführer Yasser Arafat benannt. Netanyahu sagte wörtlich, er erlaube keine Straßen, die nach Mördern von Israelis und Juden benannt sind. Die Yasser-Arafat-Straße befindet sich in Yad, einer Kleinstadt in der Nähe von Haifa im Norden von Israel.
Dort leben hauptsächlich arabische Israelis. Der Bürgermeister der Stadt hat im israelischen Radio gesagt, die Straße gebe es schon 9 Jahre. Er hat darauf hingewiesen, dass Arafat zusammen mit Shimon Peres und Yitzhak Rabin den Friedensnobelpreis bekommen hat. Die drei bekamen den Preis für das Friedensabkommen von Oslo 1993. Manche israelische Politiker sehen in Arafat aber auch den Drahtzieher der zweiten Intifada. In Indien sind die ersten Vorläufer des Holi-Festes gestartet. Eine Woche vor dem eigentlichen Fest haben sich tausende Menschen in der Region Mathura in Nordindien mit Farbe beworfen und mit Laddus, einer kugelförmigen indischen Süßigkeit. Die kann zum Beispiel aus frittiertem Kichererbsenmehl, Mandeln oder Sesamsamen bestehen. Das Holi-Fest wird jedes Jahr in Indien gefeiert, dabei bewerfen sich Menschen mit Farben. Offiziell findet Holi erst nächsten Montag und Dienstag statt. Rund um die Stadt Mathura nimmt das Fest aber etwas andere Formen an. Hier gehen die Feiern bis zu 16 Tage lang und starten auch schon eine Woche vorher. Außerdem ist das Fest in Mathura der Liebe zwischen den Hindu-Gottheiten Krishna und Radha gewidmet. Die Stadt Mathura in Indien gilt als Geburtsort von Krishna.
Wissensnachrichten.
Umweltverschmutzung, das ist ein Thema, über das man ewig reden könnte. Kurz zusammengefasst kann man aber sagen, die ist einfach schlecht für die Natur und für uns Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat jetzt neue Zahlen geliefert und die sehen nicht besonders gut aus. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten, wie schlimm sieht die WHO denn die Lage?
Ja, die WHO sagt, dass jedes vierte Kind, das stirbt, bevor es 5 Jahre ist, wegen Umweltverschmutzung stirbt. Also dreckige Luft, schmutziges Wasser, schlechte Hygienebedingungen. Jedes Jahr sterben laut WHO deswegen 1,7 Millionen Kinder.
Woran genau sterben die?
Ja, das sind dann Atemwegsinfektionen, die bekommen, Durchfall, Malaria, Vergiftungen durch das Wasser oder daran, dass ihre Mütter schlecht versorgt sind und dann auch für die Babys nicht mehr sorgen können.
Wo ist denn die Umweltverschmutzung besonders problematisch für die Menschen?
Also die dreckigste Stadt ist laut der WHO Zabol im Iran. Die liegt an der Grenze zu Afghanistan und Pakistan. Da sind die Feinstaubwerte 20 Mal höher als das, was die WHO noch akzeptabel findet. Generell ist die Luft vor allem in asiatischen Metropolen schlecht, aber auch in Europa werden die Grenzwerte ja regelmäßig überschritten.
Das sind keine guten Aussichten. Die gibt es jetzt aber. Da geht es allerdings um was ganz anderes, nämlich darum, wie wir sicher unsere Daten speichern können.
Ja, früher hat man einfach was auf Steinplatten geritzt. Jetzt speichert man es auf Festplatten oder in Clouds von irgendwelchen Servern. Aber digitale Daten müssen ja ziemlich oft umkopiert werden, weil sie sonst nicht mehr lesbar sind. Da waren Steinplatten schon etwas robuster. Jetzt haben Forscher aus New York noch eine ganz andere Methode gefunden, um Daten langfristig zu speichern, nämlich in DNA.
Also in unserem Erbgut? Wie soll das denn gehen?
Ja, also bei digitalen Daten, da werden die Daten ja repräsentiert durch Nullen und Einsen. Bei der DNA sind es die Basen A, C, T und G. Und das System ist, also funktioniert so ähnlich. Die Forscher haben insgesamt mehrere Dateien in DNA abgespeichert. Unter anderem einen französischen Film, einen Computervirus und dann noch ein komplettes Betriebssystem. Und diese DNA konnte man dann kopieren und hinterher fehlerfrei wieder auslesen. Das Ganze war auch ziemlich effizient. 1 Gramm DNA reicht laut den Forschern aus, um 215 Petabyte Daten zu speichern. Problem sind die Kosten, weil das ganze Verfahren extrem teuer ist.
Ist aber zumindest eine coole Idee, diese Studie. Das waren jetzt schon 2 Studien, über die wir gesprochen haben. Forscher von der Uni Bordeaux in Frankreich, die sind aber nicht besonders zufrieden damit, wie in den Medien generell über Studien berichtet wird. Dazu haben sie jetzt eine Studie gemacht. Und was steht da drin, Anke?
Ja, die Forscher haben für den Bereich Biomedizin untersucht, welche Studien es in englischsprachige Zeitungen geschafft haben. Und da zeigte sich, zum Teil wird nur über erste Studien berichtet und nicht mehr über Studien, die diese ersten Studien dann widerlegen. Und oft sind die Ergebnisse auch nicht haltbar. Nur die Hälfte der Ergebnisse, die überhaupt in Zeitungen veröffentlicht wurden, wurden später in anderen Studien bestätigt.
Das heißt dann aber jetzt, wer macht den Mist, die Journalisten oder die Forscher?
Na, die Forscher könnten manchmal natürlich auch vielleicht besser methodisch arbeiten, aber das Problem ist ja tatsächlich, wie gut kann man Wissenschaft abbilden? Wissenschaft ist ja ein langer Prozess, da entwickeln sich Dinge über Jahre hinweg. Berichte dazu sind ja immer nur eine Momentaufnahme und dann kommt es darauf an, haben die Journalisten viel Zeit, sich die Studien anzuschauen? Finden sie Experten, die die Studien unabhängig für sie einschätzen und werden die Studien eingeordnet in den gesamten Kontext?
Wie erkenne ich denn als Leser, wenn ich irgendwo in den Medien was zu einer Studie lese, ob sich da ein Journalist intensiv mit beschäftigt hat?
Also erstmal ist es gut, wenn andere Forscher zu der Studie befragt wurden. Und manchmal gibt es ja auch Gegenstimmen, wenn die auftauchen. Und es müsste noch mit dabei stehen, wie die Studie einzuordnen ist. Also was gab es schon für ähnliche Studien und zu welchen Ergebnissen sind die gekommen? Danke an Katrin.
Wetter.
Der Tag geht fast überall so bewölkt und verregnet zu Ende, wie er begonnen hat. Nur in der Südhälfte Deutschlands lockert es auch mal auf. In der Nacht und Morgen gibt es dann wieder dicke Wolken und Regen im ganzen Land. Nur ganz im Norden verzieht sich der Regen im Laufe des Tages. Dazu höchstens 2 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.